Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Julia Lai und wir wollen in dieser Podcast-Ausgabe über Religion und Wettbewerb sprechen. Darüber, was passiert, wenn die eigene religiöse Praxis nicht mehr nur dafür da ist, die Beziehung mit Gott zu vertiefen, sondern wenn sie plötzlich neben der von anderen bestehen muss. Wenn spirituelle Menschen miteinander wetteifern, etwa beim Fasten, beim Spenden, beim Yoga oder bei religiösen Bauten. Da geht es dann darum, den anderen zu übertrumpfen, einen eleganteren Sonnengruß zu machen, mehr Geld auszugeben, länger zu fasten oder den höheren Kirchturm zu bauen. Und zumindest beim Yoga haben einige Menschen eine sehr klare Position dazu.
Wettbewerbe dürfen sein, natürlich, aber das hat dann mit dem ursprünglichen Sinn des Yoga nicht mehr viel zu tun, natürlich. Und ob das jetzt wirklich Yoga ist oder ob es nicht eher also ein Zurschaustellen von im Yoga wurzelnden Übungen, das sei dann eben nochmal dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass wir da noch wirklich von Yoga sprechen können, sondern eher von Yoga-Posen, die eben benotet werden. Das ist dann was anderes.
Das sagt die Indologin und Yoga-Expertin Corinna Mailoir. Mehr darüber, warum der Wettbewerb im Yoga eigentlich fehl am Platz ist, hören Sie in etwa 15 Minuten. In der Nacht vom 10. auf den 11. März beginnt für Muslime und Musliminnen in diesem Jahr der Fastenmonat Ramadan. Es ist eine Zeit der inneren Einkehr und der Läuterung. Das bedeutet, 30 Tage lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts zu essen, nichts zu trinken und auch auf Rauchen oder Sex zu verzichten. Aber nicht nur erwachsene Gläubige fasten. Auch viele Kinder und Jugendliche machen den Ramadan aktiv mit. Zwar fasten sie meistens nicht den ganzen Monat lang, aber vielleicht tageweise an den Wochenenden oder mal ein paar Stunden zwischendurch. Murat Kuyunju wollte wissen, woher kommt Ihre Motivation? Geht es auch darum, mit den Großen im Fasten zu wetteifern?
Einige Tage vor dem Fastenmonat. Die 10-jährige Hillin sitzt in ihrem Zimmer und schaut sich ihren Ramadan-Kalender an. Der sieht auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Schokoladen-Adventskalender aus. Allerdings sind bei ihrem statt 24 Türchen 30 eingestanzt. 30 Stück für 30 Fastentage. Dass der Ramadan-Monat im Gegensatz zur Adventszeit mit einigen Verpflichtungen wie dem Fasten verbunden ist, kennt Hillin von ihren Eltern und Großeltern. Und auch, dass sie als Kind von dieser Pflicht befreit ist. Aber in diesem Jahr möchte sie es auch ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall an den Wochenenden. Und der Ramadan-Monat fällt in diesem Jahr ja zum Teil in die Osterferien. Da will ich mal schauen und es versuchen. Mal schauen, ob es klappt, ob ich es überhaupt schaffe.
Fasten heißt für die 10-Jährige aber nicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu verzichten, sondern mal das Frühstück oder das Mittagessen ausfallen zu lassen. Ihre Motivation?
Für mich ist es schon so wie eine Art Challenge. Irgendwie habe ich Lust, das mal auszuprobieren, das zu meistern. Ich sehe es als Experiment, mal gucken, ob ich es überhaupt aushalte und ob ich dann Hunger haben werde oder wie ich mich sonst fühle. Das Gute ist ja, dass wenn ich es nicht aushalte, wenn ich richtig großen Hunger habe, dann jederzeit zum Kühlschrank gehen kann.
Eine persönliche Herausforderung, die die 10-Jährige annehmen möchte. Für ihre Eltern sei das in Ordnung, solange sie es an freien Tagen mache und die Schule dadurch nicht beeinträchtigt werde. Während manche Kinder wie Hillin aus Neugier fasten und vielleicht ein wenig ihre Grenzen austesten wollen, haben einige muslimische Kinder wiederum eine ganz andere Motivation, so wie Abdel, 10 Jahre alt, aus Düsseldorf.
In Ramadan werde ich fasten, weil meine Mama, mein Papa, die haben gesagt, wenn ich faste, wenn ich es schaffe, einen Tag zu fasten, dann bekomme ich Geld. Aber ich muss das nicht machen, ich versuche das.
Geld oder kleine Geschenke. Für manche Kinder und Jugendliche Motivation genug, tagsüber auf Nahrung zu verzichten. Abdel geht das Fasten langsam an.
Ich faste am Wochenende. Montag bis Freitag faste ich nicht, weil wenn ich in der Schule bin, sieht man ja die anderen Kinder essen. Und dann kann man das nicht aushalten, dann hat man halt Hunger, weil die anderen ja essen.
Anders bei Najim. Er stammt aus einem sehr frommen marokkanischen Elternhaus. In den vergangenen Jahren habe er nur in den Ferien oder an den Wochenenden tagsüber auf Essen und Trinken verzichtet. In diesem Jahr werde es anders sein.
Also ich nehme Ramadan ernst. Dieses Jahr versuche ich ganz Ramadan durchzufasten. Ich habe auch den Glauben daran. Also während der Schulzeit faste ich trotzdem. Man ist stolz auf sich, dass man das geschafft hat. Also wenn ich gar nicht mehr kann, Also wenn es aber mir gar nicht gut geht, dann kann ich auch abbrechen.
Als Jugendlicher mit dem Fasten zu beginnen und sich die Option offen zu halten, beim Nicht-Durchstehen das Fasten abzubrechen, dieser Weg sei trotzdem schon grenzüberschreitend, kritisieren viele Pädagogen und Mediziner. Sie fürchten Auswirkungen auf Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit der Heranwachsenden. Doch einige muslimische Kinder und Jugendliche wie Najim sind sich sicher und wollen es durchziehen. Sie wollen in ihrer Community dazugehören, einfach mitreden können, sagt die 10-jährige Helin.
Man fühlt sich dann auch ein bisschen erwachsen und man ist dann auch irgendwie so ein Teil von allen, die fasten. Ich kann dann auch erzählen, wie es ist, wie ich mich dabei fühle und kann dann sagen, ich habe es zumindest probiert.
Für einen erwachsenen Muslim ist das Fasten Pflicht, denn es gehört neben dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, der Armensteuer und der Pilgerfahrt nach Mekka zu den 5 Säulen des Islams. Die Religion sagt auch ganz klar, Kinder, die Pubertät noch nicht erreicht haben, für die ist das Fasten verboten. Doch wer schon als Kind ein Gefühl dafür bekommen möchte, kann es auch ruhig in jungen Jahren Schritt für Schritt, beispielsweise an den Wochenenden oder in den Ferien probieren, sagt Marita Schopphofen-Al-Khatib von der Deutsch-Islamischen Moscheestiftung Düsseldorf.
Man kann damit anfangen, dass man erst mal den halben Tag fastet, dass man also mal guckt, wie lange man aushält und so. Dann kann man auch vielleicht einen Tag fasten, einen Tag nicht fasten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das ist schon gewollt, dass man da in diese Religion wie überall auch hineinwächst, dass man also einen fließenden Übergang hat.
Im Schnitt fangen die meisten muslimischen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren mit dem Fasten an. In diesem heiligen Monat versuchen muslimische Eltern ihren Kindern den Islam ein Stück näher zu bringen. Auch in den Moscheegemeinden wird in dieser Zeit den Heranwachsenden der Sinn und Zweck des Fastens erklärt. Auch Leila Ocak aus Köln hatte in dem Alter damit begonnen, erinnert sich die heute 42-Jährige. Die Muslimin nimmt die Gebote des Islams ernst. Für sie ist der Ramadan eine Zeit der inneren Einkehr.
Ich faste schon seit ich 10 Jahre alt bin. Also ich habe schon ganz früh angefangen und ich habe es eigentlich immer sehr gern getan und tue es immer noch gerne. Es ist halt eben für mich eine besondere Zeit der Ramadan. Es ist eine sehr schöne Zeit, worauf ich mich auch freue. Das ist halt eine spirituelle Zeit für mich. Also es bringt die ganze Familie wieder zusammen und dass wir zusammen Fasten brechen, gemeinsam essen und vielleicht auch gemeinsam beten, dass wir dieses Spirituelle gemeinsam erleben. Das ist das, was mich so erfreut sozusagen.
Zwar ging ihr es im Alter von 10 Jahren nicht unbedingt darum, mit den Erwachsenen zu wetteifern, aber mit dem Fasten wollte Leila Ocak schon ein Teil der Gemeinde sein. Anders bei Ali Yilmaz aus Bochum. Er hat ein Problem mit dem Ramadan, weil er sich im sportlichen Wettkampf befindet. Der 29-Jährige ist zwar fromm und hält sich in der Regel an die islamischen Gebote, aber für ihn als aktiver Fußballspieler sei der Fastenmonat kontraproduktiv.
Religion ist schon wichtig, aber Gesundheit geht schon vor. Ich kann ja Fasten nachholen. Ich kann es ja dann nachholen, wenn es auch mit den Trainingszeiten passt. Von daher denke ich, dass ich halt quasi in Schulden gehe und die Schulden dann nachher begleiche, wenn ich es mit den Zeiten ja auch schaffe.
In den vergangenen Jahren habe er es zumindest versucht, Ramadan und Sport unter einen Hut zu bringen, ohne Erfolg. Das Resultat? Antriebslosigkeit und schlechte Spielergebnisse, so Ali Yilmaz. In diesem Jahr will er es deshalb anders machen, denn
das Schwierige ist halt dabei, Konzentration hochzuhalten. Das geht halt gar nicht. Man ist halt immer wieder mit dem Gedanken, ja, wann kann ich essen, wann kann ich trinken? Man spürt es am Körper. Andererseits das Gute, wenn man eine Beschäftigung hat, dass man abgelenkt ist. Das heißt, dass man nicht jede Sekunde zählt, bis man wieder essen kann und trinken kann. Aber es ist halt schon doppelte Belastung. Vor allem das Essen ist nicht das Schlimme, dass man halt nicht Wasser trinken darf, ist halt die Problematik.
Doch nach der islamischen Religionslehre ist das kein echter Grund, das Fasten zu verschieben. Nur in bestimmten Fällen wie Schwangerschaft, Krankheit oder wenn man auf Reisen ist, ist es den Muslimen gestattet, diese religiöse Pflicht nachzuholen. Da sind sich die islamischen Rechtsschulen einig. Wenn Menschen, die eigentlich zu krank, zu alt oder eben zu jung sind, um zu fasten, es dennoch tun, dann können sie sich dafür nicht auf die religiöse Pflicht berufen. Denn der Islam verbietet das Fasten in diesen Fällen. Sich mit anderen einen Wettstreit ums Fasten zu liefern, um seine Frömmigkeit unter Beweis zu stellen, ist in der islamischen Lehre nicht vorgesehen. Denn das Fasten bleibt eine Sache nur zwischen der gläubigen Person und Gott.
Spannend mal zu hören, was die Kinder selbst darüber denken. Denn oft kommen in den Debatten ja vor allem die Erwachsenen zu Wort. Wir reden in dieser Podcast-Ausgabe über Religion und Wettbewerb. Und im Islam, da gibt es eine besonders institutionalisierte Form des religiösen Wetteiferns, nämlich den Koran-Wettbewerb. Dabei tragen Männer oder Frauen Koranverse vor einer Jury vor, die diese dann in verschiedenen Kategorien bewertet. Und darüber, wie es ist, an einem solchen Wettstreit teilzunehmen, wie er sich darauf vorbereitet und was das eigentlich mit der eigenen Beziehung zum Koran macht, kann ich jetzt mit Elias Mersat sprechen. Er ist 28 Jahre alt, von Beruf Arzt, lebt in Bochum und hat schon an mehreren solcher Koranwettbewerbe in Deutschland und auch im Ausland teilgenommen. Herr Mersat, nehmen Sie uns doch mal gedanklich mit zu einem solchen Wettbewerb. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wo findet das statt und wie läuft das ab?
Ja, also es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Koranwettbewerbe. Es gibt kleine Wettbewerbe, die einfach in der Moschee stattfinden, aber auch große Wettbewerbe, die deutschlandweit, europaweit oder sogar weltweit stattfinden. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Olympischen Spielen. Das ist nämlich so, dass viele Menschen, die die gemeinsame Leidenschaft haben, sich an einem Ort versammeln, profitieren alle von dieser besonderen Atmosphäre. Und wie bei jedem anderen Wettbewerb gibt es dann eine Jury, einen ersten, zweiten, dritten Platz. Und dann konkurriert man quasi miteinander.
Und kriegen Sie denn vorher gesagt, welche Koranstelle Sie rezitieren sollen? Oder wie läuft das ab?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Das hängt von jedem Wettbewerb ab. Und das hängt auch von der Kategorie ab, in der man teilnimmt. Es gibt nämlich einmal oft dieses klassische Auswendiglernen, wo die Menschen dann wirklich alle Seiten des Korans auswendig gelernt haben und die Jury einfach spontan einen Vers vorträgt und diese Menschen dann die gesamte Seite vervollständigen. Und dann gibt es die Rezitation an sich. Da gibt es auch unterschiedliche Art und Weisen. Einmal die Tartil-Rezitation. Da ist es auch so, dass spontan vorgetragen wird. Und dann gibt es einmal eine Tahrir-Rezitation. Da ist es oft so, dass die Stelle dann abends vorher bekannt gegeben wird und man dann Zeit hat, sich vorzubereiten.
Und was ist der Unterschied genau zwischen diesen beiden letzten Arten der Rezitation?
Die Tartil-Rezitation, die ist allgemein ein bisschen schneller. Man kann sich das so vorstellen, wenn man schon mal gehört hat, wie der Vorbeter betet. Da werden ja auch Passagen aus dem Koran vorgetragen. Das Ganze ist ein bisschen schneller und dient einfach auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Monat Ramadan den gesamten Koran durchlesen will, dann liest man in Tartil. Und Tahrir ist quasi die künstlerische Form. Das ist insgesamt ein bisschen langsamer. Man beginnt mit einer tiefen Tonlage und liest insgesamt über 2 Oktaven.
Haben Sie vielleicht mal ein kleines Beispiel für uns, dass man sich mal so ein bisschen reinhören kann?
Ja, ich kann das mal vormachen. Ich habe mir mal einen Vers rausgesucht. Erstmal die Tartil-Rezitation.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
Das wäre jetzt die schnelle Variante und die andere Variante wäre
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
Ja, das klingt schon wirklich ziemlich unterschiedlich. Jetzt müssen Sie uns aber auch noch verraten, um was geht es da in diesem Vers?
Genau, also bei diesem Vers geht es um den heiligen Monat Ramadan, der jetzt bevorsteht. Und zwar wird einfach nur gesagt, dass in diesem Monat der Koran herabgesandt wurde. Und zwar einmal als Rechtleitung für die Menschen, dann auch als Beweise für die Rechtleitung und gleichzeitig auch als Unterscheider quasi zwischen dem Weg, den man gehen soll und dem man nicht gehen soll. So kann man das vielleicht interpretieren.
Wie wird man denn eigentlich, so wie Sie jetzt, professioneller Koranrezitator? Wie kommt man darauf?
Also oft ist es so, dass die Menschen wirklich schon in der Kindheit beginnen. So war das auch bei mir. Ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt, wo es losging. Man hat dann einfach einen Lieblingsrezitator, den man oft hört. Und man lernt automatisch quasi, man wird mit den Melodien vertraut und lernt automatisch quasi, wie die richtige Aussprache ist. Und oft ist es natürlich hilfreich, wenn man wie in vielen anderen Dingen auch einen Lehrer hat, der einen dann an die Hand nimmt.
Hatten Sie auch so einen Lehrer?
Das war mein Vater tatsächlich. Also ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt. Der ist nämlich selber auch Koranrezitator.
Und wie wird das dann sozusagen professionell? Also wenn man immer zu Hause das lernt und vorträgt, wann kommt so der Moment, wo man sich denkt, jetzt mache ich mal so einen Wettbewerb?
Ja, irgendwann ist es ja so, dass man wirklich für sich selber erkennt, dass man eine Leidenschaft für diese Sache hat. Und da ist es oft so, dass man sich quasi auch so ein bisschen mit den theoretischen Grundlagen dann befassen muss. Was sind genau die Regeln der Aussprache? Welche Tonleitern kann man wo verwenden und wie verwenden? Was sind da genau die Regeln und wie ist da die richtige Herangehensweise? Und Wettbewerbe sind dann natürlich sehr gut, weil man sehr viele andere Menschen auch kennenlernt und von diesen dann sehr viel lernen kann.
Sie haben ja eingangs schon angedeutet, es gibt Wettbewerbe auf niedrigerem Niveau, vielleicht dann auch in einem kleineren Rahmen. Aber es gibt ja auch so richtig große internationale Wettbewerbe und da werden ja zum Teil auch so richtig hohe Preisgelder vergeben. Ich habe mir das vorher nochmal angeschaut, zum Beispiel im letzten Jahr bei einem der größten Wettbewerbe weltweit, das war in Saudi-Arabien, da gewann der Sieger in einer Kategorie, ich glaube, $500.000 und in einer anderen sogar $800.000. Das sind wirklich enorme Summen. Verändert das eigentlich die Beziehung zum Koran und auch zu der Rezitation vielleicht, wenn es auf einmal auch darum geht, damit besser als andere zu sein oder Geld zu verdienen?
Ja, also mich persönlich interessiert das Preisgeld ehrlich gesagt nicht, wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme. Ich wusste auch noch nie, wie hoch das Preisgeld bei einem Wettbewerb war, wo ich teilgenommen habe, also vorher. Denn man geht ja eigentlich nur dahin, um quasi neue Kontakte zu knüpfen, sich selber mit anderen zu messen, seine Fehler zu sehen und sich weiterzuentwickeln. Saudi-Arabien ist natürlich eine Ausnahme. Da gibt es natürlich, so wie im Fußball, geht es um sehr viel Geld. Und ich denke, das hängt sehr viel von der Persönlichkeit einer Person ab. Wenn man jetzt wirklich den Koran nur rezitiert, weil man eine spezielle Liebe dafür hat, weil man eine Leidenschaft dafür hat, dann kommt man gar nicht an solche Gedanken. Aber es hängt, wie gesagt, natürlich sehr stark von der Persönlichkeit einer Person ab.
Mich würde aber auch noch interessieren, wie ist das denn eigentlich mit der Bedeutung der Suren, die man da rezitiert? Wenn man da in so einer Wettbewerbssituation ist, setzt man sich dann überhaupt noch damit auseinander, was das eigentlich bedeutet, was man da vorträgt? Oder steht dann wirklich nur noch die Technik, die Professionalität des Vortragens im Vordergrund?
Auf jeden Fall. Also bei dem letzten Wettbewerb war das zum Beispiel so, dass man die Stellen am Abend vorher bekommen hat. Und dann schaut man sich natürlich nochmal die Bedeutung der Verse an und schaut, in welche Teile man quasi die Rezitation aufteilt, wann man welche Tonleitern benutzt, wann man welche Melodien benutzt. Und das ganze andere Technische, das hat man idealerweise schon durch die ganzen Jahre im Blut und muss sich gar nicht so viel Gedanken drum machen. So ein bisschen wie bei einem Rallye-Fahrer, der jetzt nicht unbedingt drüber nachdenken muss, wie er die Gangschaltung dann noch bedient.
Das heißt aber, es gibt immer auch einen Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Sure und der Rezitation. Also wie verändern Sie zum Beispiel Ihre Stimme an bestimmten Stellen?
Ich kann da tatsächlich mal ein Beispiel geben. Bei dem letzten Wettbewerb wurden mir zum Beispiel Punkte abgezogen, weil ich an einer Stelle, wo der Vers eine Frage beinhaltet, meine Stimme am Ende abgesenkt habe, anstatt diese zu erheben. Das sind dann zum Beispiel so Punkte, worauf man achtet. Oder wenn man zum Beispiel einen Vers hat, der über Reue spricht oder Gebete, wo man um Vergebung bittet zum Beispiel, dann eine heitere Melodie benutzt, dann passt das natürlich nicht.
Im Wettkampf geht es ja auch immer so ein bisschen um die Konkurrenz untereinander. Wie ist denn da das Verhältnis zu den anderen Vortragenden, den anderen Kontrahenten, wenn man bei so einem Wettkampf ist? Versucht man dann wie so beim Fußballspiel vorher die Tricks und die Strategien der anderen herauszubekommen oder hilft man sich da vielleicht auch gegenseitig?
Also es ist definitiv so, dass man sich auch gegenseitig hilft. Natürlich gibt es einen gewissen Konkurrenzkampf, aber oft ist es so, dass man da wirklich Freunde fürs Leben findet. Und ich kann da auch vielleicht ein Beispiel geben. Also bei dem letzten Wettbewerb, da hatte ich jemanden aus Afghanistan in meinem Zimmer, der 10 Jahre jünger war als ich. Das heißt, er hatte auch jetzt nicht so viel Erfahrung gehabt und ich habe mit ihm zusammen seine Rezitation vorbereitet. Oder der andere, der in unserem Zimmer war, war jemand, der den Koran auswendig gelernt hatte aus Tadschikistan. Und wir haben ihn auch die ganze Zeit quasi, wenn man so möchte, aufgewärmt. Also wir haben ihm quasi die ganze Zeit Stellen aus dem Koran vorgelesen, die er dann vervollständigt hat.
Hatten Sie schon mal so einen Moment, wo Sie so richtig enttäuscht waren, weil Sie irgendwie nicht so gut abgeschnitten haben, wie Sie sich das gewünscht hätten?
Enttäuscht nicht, aber als ich jünger war, dann war das teilweise schon mal so, dass man dann sehr viel Lampenfieber hatte da vor Ort und dann natürlich nicht so rezitieren konnte, wie man zu Hause oder in der beheimateten Moschee dann rezitiert. Und da war man vielleicht eher so ein bisschen enttäuscht von sich selber, aber ich denke, das ist auch normal.
Wir haben ja gerade schon kurz über die Parallelen zum Sport gesprochen. Auch da ist es ja so, dass Sportler sich immer wieder auch zu den politischen Kontexten äußern müssen, in denen die Wettkämpfe stattfinden. Zuletzt zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Auch wenn man selbst vielleicht gar nicht so ein politisch interessierter Mensch ist. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel in einem Land wie dem Iran auftreten? Die Wettbewerbe dort werden ja von der iranischen Regierung organisiert. Machen Sie sich Gedanken darüber, dass Sie damit vielleicht auch dieses Regime unterstützen oder von dem sozusagen als Aushängeschild benutzt werden?
Ja, also ich habe wirklich schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Die WM in Katar hat ja gezeigt, dass es sowohl positive als auch negative Aspekte gibt, die man definitiv nicht ignorieren sollte. Aber auf der anderen Seite ist man ja wirklich nur für den Wettbewerb da und mit der Absicht, dass man quasi an diesem Wettbewerb teilnimmt und sich mit den anderen misst und positive Erfahrungen daraus nimmt. Aber natürlich darf man andere Dinge auch nicht komplett ignorieren, ne?
Es gibt ja in der Szene der Rezitatoren, sage ich mal, auch so einige richtige Superstars, auch wenn die jetzt vielleicht dem breiten nicht-muslimischen Publikum in Deutschland nicht so bekannt sind. Ich denke da an Leute wie, und ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, Sheikh Mishari bin Rashid Al-Fassi aus Kuwait, der zum Beispiel knapp 10 Millionen Follower auf YouTube und seinen eigenen Fernsehkanal mittlerweile. Also ich stelle mir vor, wer gut rezitieren kann in einer muslimischen Gemeinschaft, der kriegt sicherlich auch viel Liebe und viel Aufmerksamkeit für diese Kunst entgegengebracht. Wie machen Sie das? Wie bleibt man da eigentlich auf dem Teppich?
Der Koran lehrt uns natürlich, dass man immer demütig sein soll. Und ich habe persönlich auch schon sehr positive Erfahrungen in der Hinsicht gesammelt. Ich habe nämlich schon viele wirklich bekannte Rezitatoren persönlich erlebt. Und das waren oft die demütigsten Menschen, die ich kenne. Also man hat denen wirklich gar nicht angesehen, dass sie jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass sie was Besonderes sind. Und das, denke ich, sollte man auch als Vorbild nehmen. Denn wem es nur um sein eigenes Ego geht, der ist vielleicht in dieser Szene auch gar nicht richtig. Da gibt es vielleicht andere, einfachere und bessere Methoden.
Das sagt Elias Mersad. Er ist Arzt und Qari, also Koranrezitator, und er lebt in Bochum. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wer, wie ich, gerne Yoga macht, der kennt diese Situation vielleicht. Man übt in einem oft viel zu kleinen Raum, Matte an Matte, und auf der einen Seite springt eine Frau mit ihrem perfekt durchtrainierten Yogakörper nicht an den Anfang ihrer Matte, sondern sie schwebt geradezu. Und auf der anderen Seite steht ein muskulöser Mann minutenlang auf einem Bein, ohne zu schwanken. Beim Yoga ist die Versuchung groß, sich nicht auf die eigene Praxis zu konzentrieren, sondern sich ständig mit dem Nachbarn oder der Nachbarin zu vergleichen. Solche Vergleiche können in Wettkämpfe ausarten. Tatsächlich gibt es das in der Yoga-Tradition aber eigentlich nicht. Warum, erläutert Autorin Mechthild Klein.
Ja, Namaste, ich bin Anna. Für alle, die mich heute noch nicht kennen, ich unterrichte heute die Hatha-Yoga-Stunde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid.
Anna Bussmann begrüßt 15 Teilnehmende beim Yogakurs im Hamburger Verein Sportspaß.
Gibt es eine Person, die heute zum ersten Mal Yoga praktiziert? Denn im Yoga geht es vor allem darum, dass wir bei uns und auf unserer Matte bleiben. Deshalb versuche dich nicht zu vergleichen und hör heute ganz besonders in dich hinein und nimm dir von dieser Stunde alles, was du für dich brauchst.
Ein Wettstreit um die beste Performance auf der Yogamatte hat die Yogalehrerin noch nicht beobachtet. Aber wenn jemand augenscheinlich sehr zur Nachbarin schielt in seinen Übungen, würde es die 30-Jährige zumindest indirekt ansprechen.
Ich würde einfach nochmal daran erinnern, dass man auf seiner Matte bleiben darf. Dass es darum geht, dass man hier für sich praktiziert und eben nicht für ein Publikum oder für die Leute im Raum, dass jeder seinen eigenen Fortschritt hat, jeder natürlich an einem anderen Punkt steht. Denn man weiß ja nie, welche körperliche Verfassung jemand gerade hat, wie lange jemand schon Yoga praktiziert oder halt auch, wie die Person sich gerade an dem Tag fühlt.
Wenn ich auf der Matte nicht bei mir selbst bleiben kann, dann habe ich das erste Ziel des Yoga, nämlich die Innenschau, schon mal eigentlich komplett verfehlt.
Sagt Corinna Mailoir. Die Indologin hält Lehrveranstaltungen über die Ursprünge des Yoga an der Universität Hamburg.
Nichtsdestoweniger kommen wir natürlich alle aus einer Gesellschaft, die sehr auf höher, schneller, weiter ausgelegt ist und eben auch auf den Vergleich mit meinem Nächsten, mit meinem Nachbarn, mit meinem Gegenüber. Und das ist, glaube ich, eine völlig normale menschliche Reaktion.
Corinna Mailoir hat selbst auch eine Yogalehrerausbildung. Sie empfiehlt Yoga-Praktizierenden, einfach die Augen zu schließen und den Anweisungen zu folgen. Doch Yoga ist stark mit Anschauung verbunden, weiß Laura von Ostrowski. Die Münchener Yogalehrerin und promovierte Religionswissenschaftlerin forscht zur modernen Yoga-Geschichte in Indien und im Westen.
Also wenn man sich die Yoga-Geschichte anschaut, als Yoga so in die Moderne reiste, war es stark visuell geprägt. Also ohne, glaube ich, sehr intensive Demonstrationen von Asanas, von Körperübungen, wäre Yoga heute gar nicht so verbreitet.
Mitte des 20. Jahrhunderts kursieren auch im Westen Abbildungen von Yoga-Asanas in Büchern, später auch in Zeitschriften und im Fernsehen.
Wir haben Yoga auch kennengelernt dadurch, dass BKS Iyengar oder auch vorher sein Lehrer Krishnamacharya sehr visuell beeindruckende Positionen ausgeführt haben.
Nicht nur diese beiden Yogalehrer aus Südindien zogen Europäer sowie US-Amerikaner an, die dann nach Indien reisten, um die jeweiligen Yoga-Richtungen zu erlernen.
Diese Vergleichsmomente sind, glaube ich, in der Yoga-Geschichte drin, weil es einfach eine Körperpraxis ist, die sich halt visuell zeigt. Also Meditationspraxis oder was im Geist passiert oder ob Energien irgendwo hinsteigen oder so, sieht man nicht so, wie wenn jemand einen Handstand macht und dabei noch die Füße hinter sich auf den Kopf legen kann. Also das ist Teil der Yoga-Geschichte.
Immer wieder gab es Yogis, die aus ihren mentalen und körperlichen Fähigkeiten Profit geschlagen haben und damit berühmt wurden. Manch einer dieser Yogis reiste durch Europa und zeigte sein spektakuläres Können in Zirkusarenen.
Wir kennen auch aus den 1940er Jahren Demonstrationen von Indern, die hier in Deutschland waren und sich als Yogi oder ich glaube, der hat sich damals als Yoga Dixon bezeichnet, der sich so einen Nagel zum Beispiel durch die Zunge schlagen ließ. Also das war jetzt nicht so ein Kraftakt, aber trotzdem natürlich so eine Demonstration von gewissen Kräften, also von gewissen übernatürlichen Kräften wie Schmerz aushalten oder sich sogar irgendwie die Zunge mit einem Nagel durchstechen.
Yoga Dixon ließ sich sogar kurzzeitig vergraben und stieg nach einer Weile zur Verblüffung des Publikums unversehrt aus der Erde. Von Ostrowski verweist auf den yogischen Hintergrund, die asketische Disziplin. Durch ihre anstrengenden Übungen glaubten indische Asketen und Yogis, dass sie ein spirituelles Verdienst aufbauen können. Diese Anstrengungen nannte man Tapas und verstand sie als innere Hitze.
Man kann mit dem Geist solche Grenzen überwinden, sein Karma verbrennen, darum ging es ja dann eigentlich da. Und bei Tapas, also beim Aufbau dieser inneren Hitze, geht es ja darum, Karma zu verbrennen. Das ist ja der eigentliche Grund dahinter sozusagen.
Im Indien des 21. Jahrhunderts gibt es inzwischen Yoga-Performances als sportlichen Wettbewerb, von der Regierung initiiert. Der rechtspopulistische indische Premier Narendra Modi möchte mit dem Wettstreit über Yoga-Asanas an indischen Hochschulen Yoga zu einer Art Nationalsport machen. Das Ziel? Yoga soll später einmal zu einer olympischen Disziplin aufsteigen. Dabei ist Wettstreit in der Yoga-Bewegung eigentlich völlig fehl am Platze, meint Corinna Mailoir.
Wettbewerbe dürfen sein, natürlich, aber das hat dann mit dem ursprünglichen Sinn des Yoga nicht mehr viel zu tun, natürlich. Und ob das jetzt wirklich Yoga ist oder ob es nicht eher also ein Zurschaustellen von im Yoga wurzelnden Übungen, das sei dann eben nochmal dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass wir da noch wirklich von Yoga sprechen können, sondern eher von Yoga-Posen, die eben benotet werden. Das ist dann was anderes.
Eine Bewertung, wie sie bei Wettbewerben dazugehört, hält Mailoir für völlig untypisch im Yoga.
Yoga ist ein Raum der Selbsterforschung und auch der Selbstentdeckung, der Entdeckung des eigenen Körpers und auch der Wertschätzung der eigenen Körpergrenzen und die erstmal zu erkennen und dann auch zu respektieren. Und das funktioniert nicht, wenn einem ein Bewertungssystem von außen aufoktroyiert wird.
Die Popularisierung von Yoga hin zu einem nationalen Wettkampfsport in Indien wird sicher nicht aufzuhalten sein. Auch die Yoga-Demonstrationen und das Vergleichen in allgegenwärtigen Visualisierungen auf Social Media lassen sich nicht abschaffen, meint von Ostrowski. Auf Instagram posten weltweit Hunderttausende Yoga-Lehrende und Übende ihre Asanas. Die mentale Haltung, der Geist des Yoga, bleibt auf anderen Wegen zu erkunden.
Wobei die Yogis auf Social Media ja manchmal auch eine Inspiration sein können, nämlich dann, wenn sie einen dazu motivieren, überhaupt mal wieder auf die Matte zu gehen. Dass Religionen untereinander und Gläubige untereinander versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen oder sogar Rekorde aufzustellen, das ist nicht wirklich neu. Man denke nur an den Turmbau zu Babel. Da versuchten die Menschen, zumindest der biblischen Geschichte nach, einen Turm zu bauen, der so hoch ist, dass sie damit Gott erreichen. Der Versuch ging nicht gut aus. Gott strafte die Menschen für ihre Arroganz und zwar mit der babylonischen Sprachverwirrung. Höchstleistungen und Wettbewerb haben trotzdem religiös immer wieder eine Rolle gespielt. Etwa in der Antike, da pflegten Gläubige Formen der religiösen Askese, die etwas von sportlichem Wettkampf hatten. Und auch heute noch stellen Gläubige in aller Welt Rekorde auf, die es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. Christian Berndt berichtet über die Rekordlust vieler Gläubiger.
Das Ufer des Flusses Sarayu ist ein einziges Lichtermeer. Hier in der nordindischen Stadt Ayodhya, der Überlieferung nach der Geburtsort des Gottes Ram, wird eines der wichtigsten Feste des Hinduismus gefeiert, das Lichterfest Diwali. Mit dem Aufstellen von Öllampen feiern die Menschen alljährlich im Herbst den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit und seit Jahren erreicht die Anzahl der Lichter immer neue Höhenrekorde. Im November letzten Jahres wurde in Ayodhya mit über 2,2 Millionen Öllampen ein sensationeller Höchststand erzielt. Religiöse Rekorde haben in Indien eine lange Tradition. Alle 12 Jahre pilgern bis zu 100 Millionen Hindus zum Kumbh Mela, dem größten religiösen Fest der Welt. Für knapp 2 Monate entsteht am Zusammenfluss zweier heiliger indischer Flüsse eine riesige Zeltstadt. Beim letzten Fest gab es knapp 200.000 Vermisste. Das Fest ist auch Ziel von Millionen heiligen Männern, die sich der Askese verschrieben haben. Sie unterwerfen sich freiwillig körperlichen Extremanforderungen. Einer zum Beispiel steht seit 12 Jahren auf einem Bein, andere schneiden sich nicht die Fingernägel. Ein Inder ließ sich 66 Jahre lang die Nägel der linken Hand wachsen. Und der Mönch Amar Bharati hält seit 1973 seinen rechten Arm in die Luft, der mit den Jahren zum toten Ast geworden ist. Zwar gilt Indien seit dem Altertum als das Land der Askese, 5% der Bevölkerung sollen heute ein asketisches Leben führen, aber auch in Europa hat die Askese eine lange Tradition. Bereits in der griechischen und römischen Philosophie wurde Askese als Ideal gepriesen, die Stoa empfahl etwa Verzicht auf Sexualität, um die inneren Triebe zu beherrschen. Manche Stoiker verzichteten auf Schlaf oder entschlossen sich, dem Lachen zu entsagen. Im Judentum war Askese eher eine Ausnahmeerscheinung, wenn man von einzelnen Eremiten absieht, wie sie in Monty Pythons Das Leben des Brian parodiert werden.
Hey, gibt es noch einen anderen Weg nach unten?
Oh, mein Fuß! Oh, dumm, dumm, dumm!
Es tut mir leid!
Dumm, 18 Jahre völligen Schweigens sind.
Was?
Ich habe mein Gelübde 18 Jahre lang gehalten und nicht ein einziger erkennbarer, artikulierter Laut ist über meine Lippen gekommen. Es ist sowieso alles egal, jetzt kann ich mich ruhig ins Vergnügen stürzen.
Auch im frühen Christentum ist das Asketentum eher die Ausnahme, doch mit der Übernahme hellenistischer Traditionen nimmt es zu. In der ab dem 3. Jahrhundert beginnenden Mönchsbewegung wurde Enthaltsamkeit zum Lebensideal. Zeitgenossen bewunderten die Entsagungsleistungen, als ginge es um Extremsport, etwa bei den Styliten in Syrien. Diese Mönche verbrachten ihr Leben stehend auf Säulen. Ihr Gründungsvater Stylites soll 30 Jahre auf einer 20 Meter hohen Säule ausgehalten und damit viele Besucher bekehrt haben. Aber diese extreme Askese blieb im Christentum weniger verbreitet als im Hinduismus oder Buddhismus, wo das Erlangen von Heilsgewissheit eher in der individuellen Suche lag. Für die Christen stand das gottgefällige Leben in der Gemeinde im Vordergrund. Außerdem zielte die christliche Religion auf Mission und damit rückte auch der Kirchenbau als Repräsentation christlicher Religion ins Zentrum. Als Symbol seines sakralen Kaisertums ließ der oströmische Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert in Konstantinopel die Hagia Sophia errichten. Sie blieb 1000 Jahre lang bis zum Bau des Petersdoms die größte Kirche der Welt. Den bis heute größten Sakralbau der Welt errichtete im 12. Jahrhundert der König des Khmerreiches Suryavarman II. Angkor Wat im heutigen Kambodscha. Die höchsten Gebäude der Welt waren über Jahrhunderte katholische Kirchen. Bis 1874 war das im 15. Jahrhundert vollendete Straßburger Münster das höchste Bauwerk weltweit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man in Europa als nationale Prestigeobjekte die im Mittelalter unvollendeten katholischen Kirchen fertig zu bauen. 1874 war kurzzeitig die Hamburger St. Nikolai-Kirche das höchste Gebäude der Welt. 3 Jahre später folgte die Kathedrale von Rouen, dann 1880 der Kölner Dom. Für Heinrich Heine war der Weiterbau am unvollendeten Dom Ausdruck einer reaktionären Mittelaltersehnsucht.
Doch siehe, dort im Mondenschein, den kolossalen Gesellen, erragt verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln.
Er sollte des Geistes Bastille sein, und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten.
1890 allerdings lief das Ulmer Münster Köln den Rang ab und ist bis heute der höchste Kirchenbau der Welt. Mit den amerikanischen Wolkenkratzern des 20. Jahrhunderts konnten die Kirchen nicht mehr mithalten. Höhenrekorde wurden dafür in der islamischen Welt gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit Minaretten aufgestellt. 1993 wurde die Moschee Hassan II. In Casablanca zum höchsten Sakralbau überhaupt. Übertroffen wird sie seit 2019 von der großen Moschee von Algier. In Zeiten abnehmender Kirchenbesucher werden in Europa keine gigantischen Kirchen mehr gebaut. Dafür errichtete man in Polen 2010 die höchste Christusstatue der Welt. Doch seit 2022 hat Brasilien wieder die höchste Christusfigur, einen Siegertitel, den es schon einmal 50 Jahre lang gehalten hatte. Deutschland kann schon lange nicht mehr die höchsten Sakralbauten vorweisen. Dafür steht das Buddha-Museum in Traben-Trarbach an der Mosel im Guinness-Buch der Rekorde mit der kleinsten Buddha-Statue der Welt.
Gut zu wissen, dass es auch diese Art von Rekorden gibt. Rekorde nämlich, die ins Kleine abzielen, bei denen es nicht nur um größer, höher, weiter geht. Also wir nehmen mit, Wettbewerb in der Religion, das gab es schon immer. Und es muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Denn der Wettbewerb hat Menschen dazu angespornt, ihren Körper perfekt zu beherrschen, immer tiefer in die Feinheiten des Korans einzusteigen und viele berühmte religiöse Bauten zu schaffen. Aber eine gewisse Skepsis gegenüber dem religiösen Wettkampf ist, glaube ich, auch angebracht. Nämlich dann, wenn er zu sehr vom Eigentlichen ablenkt, die religiöse Praxis leer werden lässt, sich zu sehr auf die Form konzentriert. Religionen im Radio gibt es übrigens jeden Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung, die heißt Tag für Tag und läuft im Deutschlandfunk. Immer werktags ab 9.35 Uhr.